Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In der vorigen Episode habe ich von einem Plan des Hallstätter Pfannhauses im Markt erzählt. Dieses Pfannhaus ist 1750 abgebrannt. Es existiert aber ein Plan, der etwa 1730, 1732 von vermutlich Matthias Ritzinger gezeichnet wurde. Und dieser Plan liegt in der Österreichischen Nationalbibliothek. Der ist in einem Schuber mit vier weiteren Plänen, die das Salzkammergut betreffen. Und daher ist auch die Datierung und die Zuordnung zu Ritzinger wahrscheinlich, weil ein Plan in diesem Schuber eben von Ritzinger datiert und signiert ist. Zu diesem Plan stelle ich einen Link in die Shownotes und ich denke, wenn ich jetzt die Details erzähle und zu erklären versuche, ist es sicher sehr hilfreich, wenn Sie die Zeit haben und sich diesen Plan anschauen. Er wird von der Österreichischen Nationalbibliothek in sehr hervorragender Auflösung zur Verfügung gestellt. Also der Link zum Plan ist in den Shownotes und ich stelle in den Shownotes auch einen Text, der diesen Plan erklärt, zusätzlich hinein. Der Plan besitzt eine Größe von etwa 67 mal 53 Zentimetern und ist so auf den ersten Blick grob in zwei Teile unterteilt, im oberen, größeren Teil, der so drei Viertel des Blattes ausmacht. Dort sind die Vorgänge im Pfannhaus in einer Grundrissdarstellung, in der dann axonometrisch noch die Gestalten hineingelegt wurden, dargestellt. Und er besteht aus einer Planlegende im unteren Bereich, unteren Viertel des Plans. Diese Planlegende ist in deutscher Korrentschrift geschrieben. Ich habe versucht, soweit es mir möglich war, diesen Text in Druckschrift zu übertragen und der steht eben, wie gesagt, in den Shownotes. Das Pfannhaus selbst ist einerseits als Grundriss dargestellt, also die Umfassungsmauer ist als Grundriss dargestellt. Andererseits sind die wesentlichen Elemente, die Menschen, die in diesem Pfannhaus arbeiten, sind in einem Schrägriss, sind axonometrisch dargestellt, sodass man einerseits eine klare Grundrissinformation hat, andererseits aber auch quasi räumliche Informationen, die das ganze Geschehen besser verständlich machen. Als zusätzliche technische Information gibt es in der oberen rechten Ecke des Plans einen Kompass und mit Hilfe dieses Kompass ist es natürlich möglich, das Gebäude im jetzt rezenten Ortsgefüge von seiner Richtung her einzuordnen. Es stand etwa im Bereich des heutigen Museumsgartens, vielleicht ein bisschen weiter südlich, bis zum eben sogenannten Pfannhausbühel. Und mit Hilfe des Kompass lässt sich die Richtung bestimmen. Und zusätzlich, ich denke, das ist auch ein sehr interessantes Detail, es ändert sich das Magnetfeld der Erde laufend. Das hängt zusammen mit den Prozessen im Erdkern. Im Erdkern sind ja unvorstellbar große Mengen flüssigen Eisens, die dort zirkulieren. Und durch diese Ströme, durch diese Zirkulation verändert sich der magnetische Nordpol der Erde laufend. Man nennt diesen Prozess die Deklination. Und ich habe vom Hallstätter Markscheider Johann Unterberger die wertvolle Information erhalten, dass zur Entstehungszeit dieses Planes, also etwa um 1730, die magnetische Deklination in Hallstatt 12 Grad West betrug. Unterberger hat das sehr interessant rekonstruiert. Es gibt ja sehr viele alte Vermessungspläne des Bergbaus, die jeweils auch natürlich mit einer Richtung angegeben sind. Und er hat dann diese historischen Pläne mit realen Befunden, also was von diesen alten Grubengebäuden noch als reale Reste vorhanden ist, die hat er in aktuelle Pläne eingemessen, eingetragen und die heutige Deklination mit der damaligen verglichen, sodass man eben speziell über Hallstatt bis ins 16. Jahrhundert sehr genaue Informationen hat, wie hier lokal die Nordrichtung von der, also die magnetische Nordrichtung von der geografischen Nordrichtung abgewichen ist. Als weitere Information ist zwischen dem Planteil und dem Textteil ein Maßstab, also tatsächlich ein Stab mit Maßen eingezeichnet, und dieser Maßstab gibt uns an, um wie viel der Plan von der Wirklichkeit verkleinert ist. In dem Fall finden wir hier die Information, dass ein Zoll einem Klafter entspricht. Es geht hier um den Kammergutsklafter. Der Kammergutsklafter entspricht knapp unter einem 1,80 Meter nach heutigem Maß. Also, und auf diesen Klafter gingen 6 Schuh, auf das Schuh wiederum 12 Zoll, und 6 mal 12 ist 72, sodass sich ein Maßstab 1 zu 72 ergibt, und der ist ja sehr genau, und da sind eben auch schon sehr genaue Informationen in diesen Plan hineingepackt. Der zentrale Teil dieses Plans ist natürlich die Pfanne, die hier, man kann natürlich das dann auch sehr gut umrechnen, über 200 Quadratmeter misst, und um diese Pfanne herum, da sind die Personen dargestellt, welche die Auspeerarbeit verrichten. Vielleicht noch grob zur Einteilung, die Pfanne selbst, das ist der weiße Bereich, der zentral den Plan bestimmt. Um diese Pfanne ist eine hölzerne Bühne. Diese hölzerne Bühne wird auch als die Peerstadt bezeichnet, weil der Vorgang dieses Salz auszieht aus der Pfanne auch Auspeer genannt wird. Und dann gibt's links davon den Bereich, wo schon die Salzfutter produziert werden. Und dieser Bereich, der hieß die sogenannte Fuderstätten, die Fuderstätte, die Füderstätte, wo die Salzfüder befüllt, umgestürzt und dann zum Trocknen in die Pfiedern verbracht wurden. Dann gibt's noch ganz links oben quasi einen Verwaltungsbereich, also die Pfannmeisterstube. Dann gibt es einen Tisch, wo zwei Personen sitzen. Die haben sowas, wir kennen das im Dialekt als sogenannte Nockerei. Also das ist eine langstielige schmiedeeiserne Pfanne, in welche die damalige Mehlschmalzkost, die auch wir heute noch als sogenannte Holzknechtnocker gerne essen. Interessant ist auch dieses Detail, da steht eben bei dieser zur Nummer 27, die Knecht so ihr Brot essen. Also Brot ist hier in der Bedeutung Grundnahrungsmittel, und dieses Grundnahrungsmittel, das war eben diese Schmalzmehlkost, die zum Beispiel eben Holzknechtnocker oder abbrennen muss. Dann folgen Lagerräume, eine Kernkammer, die ist mit relativ schwer lesbar 20 nummeriert. Hier liegen so zerbrochene Salzstücke, dann ein Schubkarren und ein Mäzen, ein Tragmäzen. Dieser Kern, das ist der sogenannte Pfannkern, das ist ein Abfallprodukt, was sich an der Salzpfanne angelagert hat, im Verdunstungsprozess oft sehr gipshaltig. Kern ist ja im Bergbau dieses kristalline Salz, und dieses harte Salz, das im Siedeprozess an der Pfanne entsteht, das ist dann der sogenannte Pfannkern, der wurde hier eingelagert. Links unten dann ein Salzmagazin, wo schon die getrockneten Futter drin sind. Das heißt, die kamen nicht direkt von der Pfanne in dieses Magazin, daher auch keine direkte Verbindungstür, sondern die Fuder, das sieht man jetzt links oben, die wurden über den Fudergraben aus dem Pfannhaus hinausgetragen, dann in die Pfieseln gebracht. Die Pfieseln, das waren Dörrkammern, wo das Salz getrocknet wurde. Und erst dann kam das getrocknete Salz, diese Salzfuder, diese kegelstumpfförmigen Fuder. Man sieht ja hier sehr schön, wie die formschlüssig ineinander gelagert wurden, um eben möglichst platzsparend hier gelagert werden zu können. Und auch ein sehr interessantes Detail, drei Personen, die auf matratzenartigen Schlafsäcken liegen, da, die sind auch tatsächlich beschriftet als die Liegestadt, der Knechte. Das heißt, im Pfarrhaus wurde ja die Woche über ein Vier-Schicht-Betrieb gefahren, also vier Schichten zu jeweils 6 Stunden. Und das ging die ganze Woche durch. Und die Knechte, die Pfarrhausarbeiter, die schliefen dann direkt im Pfarrhaus. Dann am rechten unteren Rand der ganze Holzbereich. Da, ich habe es in der vorigen Folge berichtet, es wurden zur Blütezeit des Pfarrhauses bis zu 300 Raummeter täglich verfeuert. Vielleicht hier in den 1730er Jahren war es unter Anführungszeichen vielleicht nur noch 150, 200 Raummeter, aber doch unglaubliche Holzmengen, die hier verfeuert wurden. Hier links unten mittig stehend, diese sogenannten, die hießen Treilinge, diese Klafterlangen, also 180 cm langen Hölzer, und die wurden von Personen, die mit der Nummer 46 bezeichnet sind, die sogenannten Ofenschürer, wurden die in ständig nachgelegt, ständig nachgefeuert. Und die Personen, welche dann vom Seeufer her das Holz Richtung Pfanne brachten, das waren die sogenannten Panknecht. Ich vermute, und man sieht es auch ein bisschen an diesen Brettern, dass man hier eine Bahn aus Brettern angerichtet hat, um eben nicht durch den Morast gehen zu können. Also solche Bahnen, wo auch zum Beispiel Vorläufermodelle der Scheibtruhen, die sogenannten Radlböcke, also die waren noch bis in die 1930er, 40er Jahre üblich, weil eben auch die Räder dieser Kahn ja keine Gummireifen waren, sondern eisenbeschlagene Holzräder, die sonst leicht einsinken würden. Es gibt diese Bezeichnung auch im Ortsteil Lahn, dort wo jetzt die Werkstätte und der Verkaufsraum der Hallstatt Keramik untergebracht ist. Das ist die sogenannte Panstuben, weil beim Pfarrhaus Lahn natürlich genauso ein Holzaufsatz und genauso, zumindest bis Einführung der Kohlefeuerung, von den Panknechten hier das Holz zur Pfanne gebracht wurde und hier eben auch noch dieses alte Wort der Panstube. Im rechten unteren Eck, sehr interessant, das sogenannte Lichtholz. Hier ist ein Knecht, der dann das Holz in sehr feine Späne spaltet, und das Lichtholz diente tatsächlich zur Beleuchtung des Pfarrhauses. Also wir sehen etwa im Bereich in der Mitte dieser Furtgestötte links oben, da sehen wir einen offenen Herd, wo ein Feuer brennt, und das Pfarrhaus wurde durch offen brennendes Feuer beleuchtet. Ganz im rechten Eck auch, das ist natürlich ein sehr interessantes Detail, eine Werkzeughütte, also wo hier alle möglichen Werkzeuge, die für die Arbeit notwendig sind, sehr, sehr schön dargestellt sind. Also der ganze Plan erinnert ja mich an ein Kinderbuch, an eine sogenannte Wimmelzeichnung, wo wirklich unglaublich viel passiert, und man kann diesen Plan wirklich studieren, und dann merkt man auch, wie Ritzinger versucht hat, diese verschiedenen Ebenen darzustellen, also übersteil dargestellte Stiegen zum Beispiel. Also ich denke mir, wenn man hier wirklich sich Zeit nimmt und in die Tiefe geht, ist das wirklich sehr, sehr interessant. Übrigens, umgebend die Pfanne sind 4 graue Punkte, und die sind mit der Nummer 13 bezeichnet. Das sind diese sogenannten Osensäulen. Ich habe in der vorigen Folge darüber gesprochen. Das sind diese Stützen, wo dann die Hängekonstruktion, diese Osenkonstruktion, dieses Gestell, von dem dann die Pfanne abgehängt wurde, aufgestützt waren. Die Prozesse in der Pfanne, also die Pfanne wurde befeuert, die Sohle, die wird übrigens im oberen Bildrand durch ein Schöpfrad in eine Rinne geschöpft, rinnt dann durch diese Rinne in die Pfanne, und die wurde erhitzt, zum Sieden gebracht, der Wasseranteil der Sohle verdampfte und das Salz kristallisierte an der Oberfläche. Und dann war eine spezielle Reihe von Personen damit beschäftigt, mit Hilfe sogenannter hölzerner Krücken, das waren Bretter an einem langen Holzstiel, dieses sich kristallisierende Salz an den Pfannenrand, den sogenannten Pranft, heranzuziehen. Und die hatten spezielle Berufsbezeichnungen, die hatten ganz bestimmte Arbeitsfelder und das ist natürlich eine versunkene Zeit. Und wenn wir das jetzt von rechts nach links gegen den Uhrzeigersinn durchgehen, steht eben am rechten Bildrand mit der Nummer 44 der sogenannte Salzmeier. Meier immer im Sinn von Major, Majorat, also der Oberste, der Chef dieser Bergerpartie. Dann entgegen den Uhrzeigersinn um die Pfanne mit der Nummer 40, der sogenannte Vieringer, wo ich auch nicht mehr weiß, woher diese Bezeichnung kommt. Folgend 43, der Zuzieher, das erklärt sich von selbst. 42, ein Helfer, welcher das zugezogene Salz über den Pfannenrand heraushebt. Mit der Nummer 41 ein Überzieher, der schon das Salz über die Peerstadt Richtung Furtgstetten transportiert und mit der Nummer 39 der Oberpeerer, da weiß ich jetzt auch nicht, wer da in seiner Position höher gestellt war, der Oberpeerer oder der Salzmeier. In der Furtgstetten, Fudergestätte geht's weiter, also Fuder, da sehen wir unterhalb der Nummer 21, Bärstadt, Furtgstetten, sehen wir leere, konische Holzgefäße. Holz natürlich aus dem Grund, weil es gegenüber Salz unempfindlich war. Und in diese konischen Holzgebinde wurde das Salz eingestampft, eingestoßen. Das macht die Person, die mit der Nummer 47 bezeichnet wird, der sogenannte Stosser, der stampft jetzt diesen Salzbrei in diese Fuderformen hinein und die werden dann von weiteren Personen wieder, die trocknen ein wenig, werden dann wieder aus der Form gestürzt, sie stehen dann verkehrter, daher auch die konische Form, die Kegelstumpfform, dass die wieder leicht aus der Form herausgehen. Dann gibt's mit der Nummer 48 den sogenannten Fuderflicker, also der flickt beschädigte Fuder mit Salzbrei aus. Dann werden die Fuder von einer großen Personengruppe, die mit der Nummer 50 beschrieben ist, von den sogenannten Fuderfassern wegtransportiert, weggehoben, wegtransportiert und, wie ich schon eingangs erwähnt habe, diese Trockenkammern, diese Pfieseln gebracht. Ein Helfer in diesem Bereich ist auch der sogenannte Fuderknecht. Am oberen Bildrand auch noch mit der Nummer 29 ein sogenannter Brunn. Das war ein Süßwasserbehälter, wo man alle mehr oder weniger mit Salz kontaminierten Arbeitsgeräte hier wieder abspülen konnte, weil natürlich dieser ständige Salzkontakt mit der Haut der Arbeiter sicher sehr, sehr unangenehm war. Der Plan hat noch eine weitere Besonderheit. Und das habe ich schon bei einigen dieser Pläne aus dem 18. Jahrhundert gefunden. Der ist mehrteilig. Das heißt, diese weiße Fläche der Pfanne ist ein eigenes Blatt Papier, das man vom eigentlichen Plan hochklappen kann, sodass man die Ebene unter der Pfannenoberfläche sieht. Hier sind die sogenannten Pfannsteher dargestellt. Also da sind einerseits mit Rot Ziegel Pfannsteher dargestellt. Es heißt, die Pfannsteherziegel sind mit rotem Zinnober verzeichnet und befinden sich an der Zahl 293, während die weißen Steinsteher nur noch 17 sind. Über diesen Umstand der Änderung der sogenannten Pfannsteher und der Funktion der Pfannsteher, darüber habe ich auch schon in der vergangenen Episode berichtet. Ich bin jetzt, und ich glaube, Sie haben es ja auch gehört, wirklich begeistert von diesem wirklich fantastischen Zeitdokument, das uns die Arbeit im Pfarrhaus mit Berufen, mit Berufsbezeichnungen, die natürlich schon längst vergessen sind, wieder lebendig wird. Und das macht es für mich so spannend und so interessant, wenn man dort gräbt, wo man steht, wenn man sich mit der Lokalgeschichte auseinandersetzt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.